Okay, dann würde ich sagen, Olaf kann sich vorne hinstellen und seinen Vortrag halten.
So, hallo. Danke, dass doch mehr als drei gekommen sind. Hoffentlich geht er nicht so schnell. Ich werde berichten, Mark, mit dem tut jetzt aber nicht so richtig. Ich wollte jetzt berichten über E-Books und Fotos aus der iCloud befreien. Kurz über mich. Ich habe hier in der theoretischen Astrophysik promoviert. Früher hieß es Astrophysik, heute heißt es Computational Physics. Ich habe schon sehr lange Open Source Erfahrung, also aus dem Minix-Bereich. Linux sehr früh angefangen, war Mitautor der Mathematikbibliothek, die inzwischen heute nicht mehr gibt. Habe dort die hochgenaue Fließkommaarithmetik implementiert, also noch in Assembler. Ne? Perl, Python habe ich für den Psion-PDA portiert gehabt. Habe mal ein bisschen in Flight Gear, dem Flugsimulator mal mitgearbeitet. Bin Mitglied der Apache Software Foundation, weil ich mal in einem Big Data Projekt drin war. Und ja, meine Arbeitsbezeichnung bei Bosch E-Bike ist Lead Developer Navigationsteam. Ja, okay, aber was will ich Ihnen hier berichten? Ja, was ganz anderes. Meine Motivation ist, zu Hause wollte ich weg von Apple und wieder zurück zu Linux. Linux war, wie ich schon viel früher hier wisst, wie ich schon gesagt hatte, gemacht. Ja, mir ging dieser AI-Kram bei macOS dann auf die Nerven und deswegen habe ich gedacht, jetzt will ich mal wieder zurück zu Linux und habe natürlich damals als bei Apple natürlich die iCloud verwendet, iCloud Drive, da sind die Bücher drin und allerdings irgendwie versteckt. Und die iCloud-Fotos sind auch irgendwo in der Cloud versteckt. Und man kommt, ja, also auf die iCloud-Fotos kommt man schon ran, da komme ich vielleicht nachher nochmal dran. Aber das ist ein bisschen schwierig, die dann so zu bekommen, wie man sie auch in iCloud hatte. Das heißt mit Stichworten, Favoriten und so weiter. Also das ist das Problem. Ja, und bei den EPUBs war, also bei den E-Books war das Problem, dass ich die tatsächlich die Dateien verloren hatte. Ich habe die nicht mehr gehabt. Die waren aber in iBook und ich habe versucht, auf alle möglichen Arten auf die EPUBs zu kommen. Ich habe es nicht geschafft. Bis ich dann, hier ist noch ein Disclaimer, es gibt andere Wege, Daten aus der iCloud zu holen. Das könnte für euch besser sein. Aber darauf kommen wir nochmal. Ja, die EPUBs, die wollte ich haben und die andere Motivation war Neugier, weil es gibt die Datenschutzgrundverordnung auf Neudeutsch GDPR, die Data Protection Regelung der EU. Und dort wird gefordert Datenportabilität und Datenexport. Datenportabilität heißt, ich habe als Kunde das Recht, die Daten woanders zu einem anderen Provider zu schieben und Datenexport heißt, ich kann das, was ich mal früher hochgeladen habe, auch wieder runterladen. Das ist mein Recht. Das ist hier aus dem EU-Webseiten zur GDPR, Recht auf Rest und Kunst und so. Der wesentliche Punkt hier ist, eine Kopie der verarbeiteten Personenbezogenen Daten müssen, wie in oben steht, irgendwo kostenfrei zur Verfügung gestellt werden. Ja, jetzt interessiert, was kriege ich denn und wenn die, wie mache ich das eigentlich? Ja, da sucht man und kommt dann auf diese freundliche Webseite, wo man sich einloggen soll. Dann kommt man darauf und ihr seht schon, das ist korrekt gemacht. Ich kann eine Kopie meiner Daten anfordern oder ich kann eine Kopie woanders hin übertragen. Und woanders hin übertragen, wenn man da auf den Knopf drückt für Fotos, dann kriegt man einen Button, ich kann das Ding nach Google Fotos hochladen. Ja, Thema verfehlt, aber okay, könnte Daten korrigieren, ist klar, löschen und vorüber deaktivieren ist auch nett. Ja, aber ich wollte natürlich die Kopie der Daten haben. Da drückt man da rein und dann kriegt man diese freundliche Webseite hier. Da muss man erstmal sehr viel lesen, um dann unten, hier unten zu finden, die folgenden Daten können große und lange Downloadzeit machen. Daten und Dokumente auf iCloud Drive und iCloud Fotos. Habe ich einen Haken gemacht und dann bin ich hier irgendwie auch mal drauf gekommen und da das wollte ich, habe ich halt auch irgendwie mal angeklickt. Genau, wenn man das macht, wird man noch gefragt, wie groß denn die Dateien maximal sein dürfen. Habe ich gesagt, 10 Gigabyte. Klang für mich ganz gut. Ich wusste, dass ich ungefähr 90 Gigabyte an Daten in meinen Fotos habe. Ja, genau. Und wenn man das auf OK drückt, dann kriegt man eine Mail. Ja, wir bereiten das vor. Und ja, dann wartet man. In dem Fall habe ich eine Woche gewartet. Und dann habe ich diese freundliche Mail bekommen, dass ich die 3 Fotos und die anderen Daten bekommen habe, aber die anderen Sachen dauern noch ein bisschen. Gut, aber ich wollte ja die oben 3 eigentlich wirklich, deswegen kein Problem. Hat mir dann aber zeitlich nicht reingepasst, muss ich dann irgendwann später mal runterladen. Und ich muss sagen, ich habe diese ganze Sache schon viel früher gemacht. Ich habe das jetzt eigentlich quasi nur zum Vorbereiten von diesem Termin hier nochmal neu gemacht. Früher war das einfach so, da konnte man Downloader aufsetzen und sagen, lad mir runter, und er hat das runtergeladen. Jetzt haben die alles getan, damit man das nur noch manuell aus dem Browser rumladen kann. Es ist richtig painful. Also, man kriegt eine schöne lange Liste, klickt man drauf, dann geht irgendwie ein Pop-up auf, noch ein Pop-up auf, Pop-up auf, und dann lädt er erst runter im Browser. Das heißt, man muss dann auch irgendwo Platz haben für, in meinem Fall waren das 20 ZIP-Files, jede ziemlich groß. Das Ganze funktioniert nur im Browser, oft hat es ein Timeout angebrochen, ich konnte nicht wieder weitermachen, das war irgendwie painful, dann habe ich gedacht, okay, dann lade ich halt gleichzeitig mehrere runter, habe festgestellt, dass ich aber die gesamte Bandbreite auf die mehreren Downloads nur verteile, also ich krieg's nicht schneller. Und wenn ich mehr als 3 gleichzeitig versuche, dann bricht das sowieso ab. Ich muss ja näher ran, oder was? Ah, okay. Ich habe es jetzt gerade, glaube ich, auch ausgeschaltet oder angeschaltet? Jetzt an, okay. Gut, ja, da frage ich mich jetzt, ob das diese Bandbreite das Problem der Telekom ist. Ihr wisst ja, die will ja Geld fürs Peering haben, was sie jetzt auch wieder widerrufen hat. Könnte natürlich sein, dass die mir die Bandbreite limitieren, oder es ist halt Apple, der Server. Sowas nennt man Malicious Compliance, also das heißt, es tut sowas auf dem Papier zur Verfügung stellen, aber es ist quasi unbrauchbar. Ja, jedenfalls, das war qualvoll. Gut, und als erstes schauen wir mal an, was ich bekommen habe beim, okay, das ist der falsche Ordner, da muss ich mal gerade überlegen. Ach, hier. Da gab ein freundliches Datei iCloud Drive habe ich runtergeladen, und da kann man dann so reinzappen. Drive, und dann, wenn man genau hinschaut, sieht man hier was, da steht dann iBooks drin, nochmal in Ordner, und dann sieht man hier Verzeichnisse mit EPUBs. Ja, gut, aber wer weiß, dass EPUBs im Wesentlichen nichts anderes als komprimierte Verzeichnisse sind, und in da drin sind dann HTML, so irgendwie so solche Dateien, der weiß, das ist eigentlich ein korrektes EPUB-File, wenn man es zippt und wieder umbenennt. Also, ja, halt, das habe ich jetzt irgendwie, wie bin ich jetzt hier wieder rausgegangen? Irgendwie falsch abgebogen. Sorry, habe ich irgendwie nicht dran gedacht, dass ich das hier richtig machen muss. Okay, also jedenfalls, also die EPUBs habe ich eigentlich bekommen. Diese, hier steht es nochmal, wie das aussieht, was man da bekommt. Also im Prinzip, ja, das sind halt Verzeichnisse, die muss man als ZIP komprimieren, als EPUB benennen. Das war's. Also, ja, okay. Ja, aber eigentlich sind Fotos ja vielleicht spannender. Frage nachher? Vielleicht lieber nachher erstmal. Mhm. Kannst du es bis dahin merken? Gut. Okay, die Fotos sind spannender, sind auch viel mehr. Das sind bei mir 18 Dateien gewesen. Ja. Und sind, wie gesagt, ZIP-Dateien. So, und dann, jetzt schauen wir mal, ob ich das jetzt richtig hinkriege. So, dann gehe ich mal hier in die erste Datei. Also der erste Ordner unten drin heißt schon mal iCloud-Fotos, dann mal Fotos, okay. Und dann liegen da solche Dateien drin wie Fotodetails. Irgendwo muss ich einen OK-Knopf geben. Ja, klasse. Oh! Ja, geil. Okay, also ihr seht ja ungefähr, was drin ist. Also da sind halt so der Name drin, File-Checksum in irgendeinem Algorithmus, keine Ahnung. Und der Wichtige ist hier dann aber so Favorites. Also das heißt, da steht wohl drin, wenn das Ding ein Sternchen hatte, dass es zu meinen Favoriten gehörte. Hidden und Deleted interessiert mich nicht. Aber was noch interessiert, ist die Original Creation Date. Das ist wohl der Zeitpunkt, wann das die Datei mal aufgenommen wurde. Das will man wieder haben im Dateisystem. So, also ist okay. Und dann sind halt hier die Dateien. Also zum Beispiel, ja, das war jetzt die falsche. Die da hier, ich wollte dir das Matterhorn zeigen. Ne? Also das, die sind einfach da, aber die sind ziemlich wüst durcheinander geordnet. Also ich habe die Daten sind bei mir von 1996 bis 2026. Das fängt hier in 1 mittendrin an. Also das ist irgendwie total wild durcheinander. Und was jetzt dann hier in dem hier, vielleicht dann aber in der anderen Datei, Moment, dann gehen wir mal hier in die andere Datei rein. Das können wir jetzt zumachen. Im Teil 2, genau, da gibt es auch Unterordner mit Albums und das sind die Schlagwörter. Ne, sozusagen, wenn man hier mal reingeht, dann sieht man hier sozusagen, das ist eine Datei und da sind einfach nur hinten die Dateinamen drin. Für den Interessierten, die haben tatsächlich dafür gesorgt, dass jede Datei zwei Dateien mit dem gleichen Namen auftauchen, indem sie hinten, wenn das Image 111 heißt, dann machen sie Image 1111, Image 1112, die haben also die Daten also ein bisschen umbenannt. Man erkennt dann noch so, wie es war. Okay, aber sozusagen, das heißt, es gibt dann diese Albumdatei, CSV-Dateien, es gibt die anderen CSV-Dateien und dann jede Menge Dateien. Okay, ja, also die einfach alle auspacken, ist ein bisschen Käse, ne? Und dann packt man die einfach mal aus und dann hier habe ich hier solche Dateien von der Fürther Hütte zum Beispiel. Und wenn man sich das plötzlich, wenn man das mit einem CLI-Tool auspackt, dann sieht man plötzlich, was bitte geht denn hier ab? Da steht FU Dollar, Backslash 246325, Apostrophen und so weiter. Also total kaputt. Aber hier sieht es gut aus. Das Witzige war auch, wenn man das Ding dann mit LS angeschaut hat im Linux-Terminal, dann waren manchmal Üs drin, aber die waren verschoben. Dachte mir, was geht denn hier eigentlich ab? Was ich gelernt habe, wusste ich ehrlich gesagt tatsächlich nicht. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, S zu machen. Das wusste ich schon, aber dass es so schräg ist, wusste ich nicht. Und zwar gibt es Composition und Decomposition und Composition von Umlauten. Also ein Ä kann gemacht werden, indem man einfach den Codepoint Ä hat. Der kann jetzt schon ein paar Bytes mehr als 8 haben, das ist okay, aber ist ein Codepoint. Oder ein A und ein Special Character, der mir sagt, dahinter kommt noch was, das, aber das kommt dann oben drauf. Oder so, irgendwie. Ne? Aber jedenfalls nennt man das eine die Normalization Form Decomposed und die Normalization Form Composed. Und warum machen die denn sowas? Also und der Witz ist auch sozusagen, die ganzen CLI-Tools unter Linux, P7-Zip ist der einzige Ausnahme, machen diese Umlaute total kaputt. Die sehen dann, es steht Unfug drin. Keine Ahnung warum, wahrscheinlich irgendwie, weil Zip ursprünglich aus der DOS-Welt kommt und dann 8-Bit und was weiß ich, und die machen dann irgendwas kaputt und keine Ahnung. Jedenfalls, das macOS-Dateisystem, dieses APFD, Apple-File-System, ich habe es falsch geschrieben, nicht die APFD heißt es, aber die sind immer in diesem NFD dekodiert. Das heißt, die packen das irgendwo auf eine Mac wohl ein und wieder aus und dabei kommen diese Dateisysteme, Dinger drüber. Und die ganzen Tools stolpern drüber. Also ich muss im Prinzip alle Dateinamen, damit sie in Linux richtig funktionieren, in NFC umwandeln. Okay. Ja gut, und dann ist die spannende Frage, ja, wie bringe ich das eigentlich den Tools in der Linux-Umgebung dabei, da ist ja diese Schlagwörter und Sternchen und so weiter richtig machen. Ihr kennt ja vielleicht schon mal die Exif-Tags oder schon mal gehört davon. Da stehen schon mal solche Sachen wie Auflösung und GPS und Zeit und Datum und irgendwie sowas drin. Da gibt es IPTC-Tags, da sind auch Sachen über die Kamera und so weiter typischerweise drin. Und dann gibt es was, das nennt sich XMP. Und wenn ich irgendwie sehe, dass ein Tool irgendwie XMP, also irgendwo ein Request bei irgendeinem Tool aufmache, dass es XMP unterstützen will, schließt das meistens der Maintainer sofort wieder und sagt, ich bin doch nicht bekloppt, das ist so ein schwerer Standard. Das auch wahr ist, das ist irgendwie ein Dokument von, ist witzigerweise sogar ein ISO-Standard oder vielleicht deswegen auch, weil der hat so 300 Seiten oder sowas in der Größenordnung. Ja, und es gibt die Möglichkeiten, XMP-Tags in Bilder einzubetten. Das ist so das, was hat. Und es gibt auch noch was, das nennt sich XMP-Sidecars. Das heißt, es liegt eine Datei neben der Bilddatei, wo dann die halt dann hinten Punkt XMP und da steht ein ja, XML-Schnipsel drin, der die sozusagen Beschreibung hat. Und da drin sind, gibt es Namensräume, Tags und ach, ist wahnsinnig komplex. Aber das Hübsche ist, zumindest für einen Programmierer. Es gibt von Adobe tatsächlich, die Adobe hat es ja erfunden, ein SDK, das ist frei, mit dem man relativ einfach solche Tags setzen kann und lesen kann. Man wirft eben quasi nur eine JPEG-Datei zum Beispiel vor und dann kann man drin schauen, was ist für einen Lightroom irgendwas Tag gesetzt. Das ist alles klar dokumentiert und standardisiert, wo man nachsuchen muss. Das einzige Problem ist, dieses SDK ist wahnsinnig schwierig zu konfigurieren und zu bauen. Deswegen gibt es ein Linux-Fork, der heißt XMP, also gesprochen, ne? XMP. Auf der FreeDesktop-Seite findet man das. Dass das C++-Ding, das eigentlich ein Windows-SDK ist, auch auf Linux kompilierbar macht. Aber Adobe hat noch was viel Hübscheres. Die haben ein Rust-Projekt veröffentlicht, das ein wirklich ein idiomatisches Rust-Binding an dieses Toolkit gebaut hat. Das heißt, man muss sich um die ganzen schrägen Sachen, die da drin sind, gar nicht kümmern. Man sagt einfach nur, mach mir einen Tag dran. Und das hat dieses andere Toolkit im Bauch und kompiliert das bei Bedarf. Das heißt, man ist nicht angewiesen darauf, dass es irgendwo herkommt, sondern das ist wird on the fly mit kompiliert. Ist eigentlich zum Programmieren prima, weil das kompiliert auf Mac, das tut auf Windows, das tut auf jedem Linux. Man muss gar nicht so weiter groß drüber nachdenken. Einzige, wo es einem Knüppel zwischen die Beine wirft, wenn man dann FreeBSD oder irgendwie Cross-Compiling oder sowas, aber gut, das machen wir jetzt nicht. Okay, also, der Weg ist frei für den iCloud-Foto-Unpacker. Sozusagen, meine Idee war, das sind ja so viele große Dateien und die Daten, die da drin ist, will ich nicht einfach mal temporär auspacken und dann wieder bewegen und was weiß ich alles. Ich will das Ding gleich im Memory auspacken und gleich an die richtige Stelle legen, wo ich es haben will und gleichzeitig die Sidecars erzeugen, die korrekte Datum setzen und so weiter. Sozusagen, dass ich eben einfach sozusagen Executable habe, was mir nachher das Zeug einfach alles auf die Platte knallt. Okay. Jetzt muss man hier gerade hier mal checken. Oh Gott, ich bin viel zu schnell. Ja. Das Resultat soll dann quasi so ein Dateibaum sein, dass ich as is in ein Tool wie Digicam, Shortwell, Image oder sowas reinladen kann und das meine Schlagwörter noch kennt und meine Favorites. Ja. Okay. Wenn man das jetzt hier macht, das habe ich jetzt hier aus meiner kompletten Sammlung habe ich hier mal gezeigt, da sehen wir, also die Stichwörter sind da, Bewertungen sind da, hier sozusagen die Kürbisköpfe hier sind, waren mal hoch bewertet, die Karten sind da, wobei da habe ich nichts dazu gemacht, weil witzigerweise sind in den CSV-Dateien nirgendwo Positionen drin. Ich weiß nicht, ob das eigentlich korrekt ist, weil eigentlich man kann mit iPhotos auch die Position verändern, da verändere ich eigentlich die Datei. Eigentlich sollten die mir das auch irgendwie rausgeben, aber gut. Also die sind da und da hinten ist das, ich packe das nach Jahr aus. Ja, so sieht das dann am Schluss aus. Also eigentlich, ja, wie man es will. Das Ganze, ja, wir sind jetzt hier eh im Thema digitale Souveränität, habe ich also nicht auf GitHub, sondern mal auf Codeberg ausprobiert. Da ist die URL, codeberg.org, off-level, cloud. iCloud-Fotos-Unpacker. Genau, und jetzt zeige ich das einfach mal, wie das dann im Prinzip dann aussieht, wenn man. Also ich habe jetzt nicht meine gesamte Bibliothek hier mitgenommen, weil es ich so viele Fehler gefunden habe, als ich diesen Talk jetzt ja vorbereitet habe auf den letzten Metern, ist mir aufgefallen, oh, die HEIC-Dateien, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, diese mit den kleinen Movies drin und so weiter. XMP-Toolkit supportet den nicht. Man müsste es mit einem anderen Tool auslesen, umwandeln und so weiter, aber ich habe halt einfach gesagt, okay, dann baue ich halt ein neues XMP-Sidecar. Dann habe ich gemerkt, dass es auf die Reihenfolge der Daten ankommt, das habe ich dann auch schnell noch gefixt und so weiter und so weiter. Also es war ziemlich mühsam, jetzt auf den letzten Metern das richtig zu machen. Jedenfalls, ich habe mir jetzt einfach nur hier ein paar Fotos rausgegraben. Also genau hier muss ich hin. Na? Genau hier oben ist Alben. So, und da sieht man, hier oben sind denn die, da ist genau das eine Bild, was ich euch gezeigt habe. Ne? Und das aus dem Jahr 2021, aus 2023 findet man hier das, sollte eigentlich irgendwie abspielen. Warum macht das jetzt gerade nicht? Keine Ahnung. Hier sind irgendwelche anderen Bilder, den kennt ihr, den Thyssen-Turm wahrscheinlich. Das ist die die ICE-Strecke nach München jetzt, der Albaufstieg und so weiter und so fort. So, und jetzt seht ihr, da habe ich hier sozusagen die Stichwörter. Das waren die, die ich auch wirklich im iCloud gesetzt hatte. Zum Beispiel hier 900 Jahre Hageloch, da ist der Wagen hier unterwegs gewesen zum Beispiel. Oder aus Frankreich, da im Elsass ein Rathaus. Und hier Personen, ne, das habe ich noch selber reingemacht. Sogar die Favoriten tut noch hier, also sozusagen, wenn ich hier die 5-Sterne-Wertung ist hier für den freundlichen Herrn, der hier gerade einen Weihnachtsbaum schlägt in Entringen. Okay, das ist jetzt aber hier echt schwer zu lesen bei der Auflösung. Irgendwo kommen jetzt auch Karten. Wo habe ich denn die Karten hier? Das ist die Zeitschale. Ach, die Weltkugel, genau, macht Sinn. Ja, und da seht ihr hier sozusagen, da sind, ja, das ist ein bisschen dämlich zu bedienen, um das mal so mal sagen zu dürfen. So, hier, da sind jetzt zum Beispiel ein paar von den Geopositionen, das hat also auch richtig funktioniert. Und, ja, also das Digicam funktioniert wunderbar.
Da hast du wieder ein Upload-Problem.
Ja, und das war schon in der Datei so drin. Okay. Ja, da habe ich wohl mal, ich weiß noch, ich habe früher mal mit Adobe Photoshop gearbeitet und er hat mir dann dabei, ja, Windows halt, Umlaute kaputt gemacht. Und deswegen habe ich es dann nochmal gemacht, aber irgendwie ja, also die sind kaputt, weiß ich. Aber das sind Dublin XMP Tags, in den, ich habe aber Lightroom Tags dazu gemacht. Ja, egal. Digicam war das, ja. Dann habe ich das Zeug auch mal nach Image reinkopiert. Also das ist so eine Lösung, die man selber hosten kann. Funktioniert auch. Da sind hier also eine Karte, gibt es dann auch. Aha, jetzt funktioniert es nicht. Wahrscheinlich habe ich... Nee, das VPN ist noch da. Also hier sind die Tags, zum Beispiel 900 Jahre Hageloch, funktioniert auch. Ne? Also hier und hier ist irgendwas aus San Francisco. Witzigerweise gibt es nur hier den Tag Silicon Valley, weil das sind HIC-Dateien, was man irgendwie wahrscheinlich irgendwo rauskriegen kann, raussehen kann. Witzigerweise tun diese Tags nicht als Sidecar beim Digicam. Dann, ja, irgendwie weiß ich noch nicht, was dann da kaputt ist. Ja, also das wäre Image, das funktioniert auch, ist auch eine ganz hübsche Lösung, wenn man sich zu Hause anschauen will. Und dann gibt's noch ein bisschen was aus der Schmalspurlösung von GNOME, Shotwell. Da kann man dann einfach hier das Zeug importieren. Oh Gott, das habe ich jetzt mal wieder falsch angefangen. Das muss ich jetzt bei Bildern Test importieren. Schwuppdiwupp. Gut, erfolgreich importiert. Und dann sind sie hier, diese hier da und die Stichworte sind da. Ach Gott, das ist jetzt schwierig. Oh, da habe ich ja aus Versehen hier was verschoben. Sorry, sozusagen. Also das war anders. Das habe ich hier aus Versehen gerade verschoben. Aber ihr seht hier den Heuwagen. Ne? Also das funktioniert prima. Also das ist eine relativ stabile Art, wie man Tags sozusagen jetzt relativ viele Lösungen rüberportieren kann. Ja, und was ich bei Image besonders spannend fand, das muss ich jetzt hier, wollte ich mal zeigen, man kann, ich habe es gesehen, die lassen eine OCR auf die Bilder losgehen, also die kann man hier sozusagen... Ja, es geht, kommt man eh nur mit VPN ran. Aber schon, ja, ich habe drüber nachgedacht, was mache ich, kann ich machen, aber ich habe den irgendwie nicht verbergen können. Ja, vielleicht können wir das nachher im Video irgendwie... Ja, ja, witzigerweise, also ich habe nach Children gesucht und er hat tatsächlich hier dass ich den Text auf dem Grabstein gefunden. Also das muss ich sagen, Respekt.
Ja? Mitch macht auch... kann auch automatisch Schlagwörter erzeugen. Also man kann Cat eingeben und er findet Bilder mit Katzen zum Beispiel.
Ja, hat bei mir...
Er erkennt auch Gesichter. Also man kann,
ja, also ich muss Gesichter
erkennen. Sagen, das ist die und die Person.
Ja, das mit dem Gesicht erkennen, da muss ich sagen, habe ich aber bei Digicam bessere Erfahrungen gemacht als bei Image. Und das mit den Katzen, mit dieser Maschinenerkennung, es ist jedenfalls so, wenn ich meine 90... Gigabyte Daten ins Image reinlegt, dann stirbt irgendwann dieser Maschinenserver und er hat auf dem Weg hat er schon mal 2 Tage verbraucht. Also das Problem ist, er braucht irgendwie eine Hardwarebeschleunigung. Auf dem NAS habe ich so gut wie nichts, deswegen funktioniert das leider nicht ganz so toll, aber fand ich hier beeindruckend. Ja, das war dieses. Jetzt bin ich schon wieder hier rausgefallen. Also das war die Demo-Time. Gut, und das die letzte Folie soll dann sein hier. Ja, habe ich schon erwähnt, da gibt es immer mal wieder Probleme für die HIEC-Dateien. Manche ignorieren Favorites leider. Da muss ich wahrscheinlich noch das richtige Tag finden oder in der Dokumentation mal lesen, welches XMP-Tags sie denn gerne hätten. Oder ob es ein EXIF sein muss. Und dann gibt es dummerweise für Schlagwörter Dublin Core Namensräume und Lightroom Namensräume. Und manchmal nimmt manches Programm die Dublin Core, manchmal nimmt es die Lightroom Dinger. Also ich habe mir schon überlegt, ob ich es in beide reinschreibe, aber befürchte, dass ich dann die Schlagwörter doppelt kriege. Also das müsste man noch ein bisschen ausprobieren. Aber im Prinzip funktioniert der ganze Kram. Und bin jetzt auch schon hier durch. Dankeschön. Harald, du hattest gesagt, du wüsstest noch eine Frage nachher.
Die Frage von vorher kommt nachher, aber wenn du gerade wieder eine Folie zurückgehst mit dem XMP, das kam mir irgendwo bekannt vor, dachte ich, ich hätte es auch schon mal gesehen und gemacht und mal kurz auf meinem Datengrab nachgeschaut. Ich habe ganz viele XMP da drin rumliegen, zu meiner großen Überraschung. Mhm. Und zwar überall da, wo ich mit Darktable Rawbuilder gemacht habe. Darktable legt auch Rawbuilder an und die haben, Überraschung natürlich, eine Namespace Darktable.
Ja.
Also wenn du dann da anfängst, Namespaces und sowas zu machen, kann ich dir dann auch noch ein paar Darktable XMPs geben.
Ja, ja, also das ist tatsächlich, was eigentlich immer ganz gut ist, dass die jede Applikation sozusagen nicht in einem fremden irgendwo rumwildert, sondern sich seinen eigenen Namensraum aufmacht, aber hängt dann wieder
von... Du musst dann alle Applikationen unterstützen und wissen, wie die GPS und Keywords und irgendwas
ja,
machen. Und
das ist auch wieder kacke. Nee, ja gut, ich meine, das Dublin Core ist eigentlich der Core-Standard, den müsste eigentlich jeder implementieren. Warum? Und die Sache ist nur die, das ist, glaube ich, sind einfache Schlagwörter und der Lightroom hat gedacht, okay, einfach ist uncool. Man will auch hierarchische Schlagwörter Schlagwörter haben. Und falls ihr gesehen habt, da gab es Personen unten drunter und Orte, irgendwas unten drunter. Die Leitung hat hierarchische Schlagwörter. Naja. Ne?
Hinten lass sie noch mal ein. Ganz viel programmieren müssen für die Bilder, aber schon wo du das gezeigt hast, mit den E-Pups, ist mir der Gedanke gekommen, wenn das jetzt so Otto Normalbürger macht und ich will meine E-Pups wieder haben. Das ist zwar richtig, dass ein E-Pup ein ZIP-File ist, wo genau das drin ist, aber wenn ich jetzt ein ZIP-File mit Monsterfilm Directories, das kriegt doch ein normaler Mensch auch nicht hin, oder?
Das kriegt er nicht hin, ne?
Sein E-Book oder whatever.
Ja, das ist tatsächlich ein Problem.
Das heißt, was da angeboten wird,
aber
ist
die Sache,
ein Format, was nicht wirklich kunden- und GDPR-orientiert ist, eigentlich.
Sagen wir mal so, man kriegt seine Sachen raus, aber das ist wie halt in den ganzen Gesetzen immer so Ausführung, ne? Man könnte es malicious compliance nennen.
Also ich habe vor 2 Wochen das Kommandozeilentool benutzt, was du am Anfang erwähnt hast, und habe damit etwa 18.000 Bilder seit 2013 aus der iCloud befreien können.
Schön.
Also
P7-Zip war das dann?
Nee, das lädt...
Ach, dieser iCloud-Updater da, Downloader?
Genau, ja.
Genau.
Also das
lädt
die Bilder alle einzeln runter und kann sie auch anschließend auch gleich löschen. Also meine Hauptmotivation war, aus dem kostenpflichtigen iCloud-Tarif rauszukommen und nicht mehr 2,99 € pro Monat an Apple abzudrücken.
Mhm. Ja.
Das ist ein bisschen tricky am Anfang mit der Zwei-Faktor-Authentifizierung. Also Apple will ja immer eine Zwei-Faktor-Authentifizierung haben, wenn man auf iCloud zugreift bzw. sich dort einloggt, und das da diesem Kommandozeilenprogramm den richtigen Code zu geben, da muss man das iPhone vom Netzwerk trennen und dann kriegt man irgendwie so einen Offline-Code oder so. Also das stand in irgendeinem Kommentar eines Issues drin in diesem GitHub-Projekt. Also das war ein bisschen Gefummel, und danach dauert es auch ziemlich lang. Also man kann etwa mit 1000 Fotos pro Stunde rechnen, und es bricht auch öfter mal ab, und man muss es neu starten.
Aber das Schöne ist, man kann auch weitermachen.
Und die Metadaten kriegt man aber nicht so schön. Also die kriegt man gar nicht raus. Aber das war mir auch nicht so wichtig, weil ich eh nicht so viel in Alben organisiert hatte.
Das Downloader ist genau das Richtige, wenn man sich permanent Sachen neu reinschiebt in die iCloud und dann sozusagen den Delta nochmal runterholen will. Dann ist der iCloud-Downloader gut.
Da gibt es auch noch viele andere Optionen in dem Kommandozeilentool, dass man irgendwie den Datumsbereich einschränken kann oder so.
Ja, ja. Oder nicht löschen oder löschen, ja, genau. Ja. Aber mir ging es eigentlich eher darum, rauszukriegen, was kriege ich mit dem GDPR, dass das auch wirklich was Hilfreiches ist.
Also ich bin leider zu spät gekommen, deswegen weiß ich nicht, was du am Anfang gesagt hast. Mhm. Also ich habe relativ einfach bisher Fotos aus der iCloud rausbekommen, indem du einfach mit dem Webbrowser dahin gegangen bist und die runtergeladen hast.
Ja.
Habt ihr das auch besprochen hier schon?
Habe ich nicht besprochen, aber das Problem daran ist, man kriegt die ja nur einzeln runter.
Ja, man kriegt bis zu 1000 auf einmal.
Okay, man kann vielleicht ein Select schon machen, ja, das ist möglich. Aber dann das gleiche Problem ohne Tags.
Okay, also ich habe irgendwann mal alle, die ich hatte,
runtergeladen. Ja, gut, bei mir sind halt jetzt 33.000. Ja.
Das ist dann automatisiert, wo du das gemacht hast? Und
nee.
Oder
das nee.
Alles kriegen,
nee. Ja. Das ist sozusagen wehrt sich gegen Automatisierung sogar.
Ja. Bei mir war es damals so, dass ich einfach nur alles angeklickt habe und was drin war runtergeladen.
Ja, gut, da hast du Glück gehabt. Bei mir war das so, ich habe alle angeklickt und dann hat er gesagt, es sind zu viele. Ja, ich hätte auch vielleicht erwähnen können, wenn man einen Mac hat, ist das alles auch gar kein Problem. Da klickt man auf die Option, lade mir alles runter, und dann kommt man eine riesen Datei. Und ich glaube, da gibt es sogar eine Option mit dem Exportieren. Exportiere mir jetzt inklusive Tags, und dann macht er diese XMP-Dateien in die Datei rein, also modifiziert sie. Ja, naja, man muss halt mit dem Tod dann sterben, ne? Aber sozusagen das ist... Ich habe aber jetzt keinen Mac mehr gehabt, ich wollte meiner Frau die jetzt nicht wegnehmen, und ich wollte den von der Firma dann auch nicht nehmen, wobei da ist iCloud eh gesperrt. Also Ja, wegen dem hier Neugier, wie, was macht, was ist denn, kriegt man denn so als GDPR-Download? Ja. Mhm.
Aber das hat natürlich noch Potenzial bei Daten von anderen Firmen. Also ich habe jetzt ein bisschen was bei einem Open-Source-Projekt mitgemacht, was eine Fediverse, also eine offene und freie Alternative zu Strava schaffen will. Und
ach, das Fedipub?
Fitpub, genau.
Ah, oi. Machst du damit?
Ja.
Oh, super. Da müssen wir mal drüber reden.
Genau, und da wäre es ja auch interessant, wenn man so einen kompletten Export von Strava oder Garmin Connect da einfach reinwerfen könnte.
Ja, habe ich noch, ist mir auch schon durch den Kopf gegangen, das wär, war eigentlich mein Projekt für.
Also ich bin nicht der Maintainer von diesem Projekt, das ja. ist ein freiberuflicher Java-Entwickler aus Mainz, aber ich habe ein paar Commits, habe ich da auch schon beigesteuert.
Ja. Ja, das wurde mir neulich, also damit habe ich ja dann quasi auch beruflich zu tun, also bin sehr interessiert dran, an diesem Fitpop. Aber das ist sehr auf Wandern fixiert.
Nö, da kann man laufen, Radfahren. Also es gibt halt so einen Satz von 10 oder 15 Sportarten.
Okay, also da also alles, wo man die Instanz, wo ich reingeschaut habe, das waren irgendwie ein passionierter Wanderer offensichtlich. Nee, das ist Harald. Wir sind hier in einer anderen Community. Das ist die Community, die irgendwie läuft oder Fahrrad fährt und nicht Auto fährt und die dann sich dabei trackt und und dann die, was ich ein Heartrate mit protokollieren will und die persönliche Leistung und den Herzfrequenz und was weiß ich alles Mögliche. Ja.
Und mir ist nur eine öffentliche Instanz bekannt im Moment.
Ja, die wahrscheinlich von fatpop.org oder wie die heißt, ne?
Vielleicht reden wir noch über verschiedene Projekte.
Ah, okay. Machen wir dann offline.
Das klingt doch noch ein super Thema für einen Lightning Talk.
Doch noch mal eine kurze Frage. Du hast gezeigt, dass du so die 18 Tipps gekriegt hast, wo ganz viel so ein bisschen Directory-Struktur und sonst was war. Aber wenn ich das richtig gesehen habe, wenn man die Tipps auspackt und nicht so toll programmiert wie du, dann werden alle Images von den 18 Files, die 33.000, in ein Directory reingeschmissen. FlexSpace.
In jedes ZIP-File macht ein eigenes Direktordner auf, ja.
Ach, wenigstens, ja.
Okay, ja, aber wie also gesagt, das ist so, auch schon...
Wie man das in MVS auch schon gemacht hat.
Und ja, und wo dann manche Dateisysteme sehr schön immer schneller werden, ne?
Okay, dann habe ich es doch...
So ja, also da sind dann schon ein paar 10.000 Dateien drin zum Teil, ja. Mhm. Macht nicht Spaß.
Ich hab's besser als es.
Harald. Okay.
So, dann gibt es keine Fragen mehr im Raum, beziehungsweise Olaf läuft ja auch noch durch die Gegend, das heißt, man kann auch ihn direkt ansprechen, gehe ich mal von aus. Und damit nochmal einen kurzen Applaus für Olaf.
Danke.